möchte also heute Abend einige Stellen, einzelne Bibelstellen behandeln. Zuerst einige, die sich ziemlich in kurzen Worten erklären lassen. Und dann noch am Schluss zwei Stellen, die etwas mehr Ausführung bedürfen. Am Schluss noch Johannes 15 und Matthäus 25. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir immer bei diesem Grundsatz bleiben, dass Wahrheiten Gottes, die deutlich formuliert und geoffenbart sind, nicht gegenstandslos werden durch schwierige Stellen. Das sollte eigentlich klar sein, müsste man meinen. Und doch ist es in der Praxis immer wieder so, dass Stellen, die schwierig sind, wo vieles offen gelassen wird in den Aussagen, dass solche Stellen herangezogen werden, um eindeutige Aussagen der Offenbarung Gottes in Frage zu stellen. Und das ist ein ganz ungesundes, verkehrtes Prinzip der Schriftauslegung. Wir gehen doch immer vom Festen und vom Gewissen aus und von dem aus, was uns der Herr in unzweideutigen Worten mitgeteilt hat, beleuchten wir all das, was schwierig ist. Denn all jene schwierigen Stellen können, wenn man sie allein für sich betrachtet, wirklich verschieden aufgefasst werden. Das ist ganz klar. Eine solche Stelle ist Matthäus Kapitel 10, Vers 22. Das wäre jetzt eine solche Stelle. Und wenn wir die einfach losgelöst für sich lesen, könnten wir das auf sehr verschiedene Art und Weise verstehen. Hier steht in Matthäus 10, im Vers 22. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Hier steht, dass wir ausharren müssen, um errettet zu werden. Nur diese Stelle für sich betrachtet, könnte diesen Schluss zulassen. Was aber diese Stelle heißt, wird durch den Zusammenhang dieser Schriftstelle, den unmittelbaren Zusammenhang und nachher durch den gesamtbiblischen Zusammenhang so in einen solchen Zusammenhang gestellt, dass die Bedeutung niemals die ist, dass wir ewig gerettet werden dadurch, dass wir ausharren. Das ist gewiss nicht schwer einzusehen, denn die Bibel lehrt gewiss nicht, dass ein Mensch gerettet wird durch sein Ausharren, durch irgendwelche Übungen, durch Entsagungen, durch Kampf, sondern durch die Gnade sind wir gerettet, mittels des Glaubens. Wir sind gerettet durch das Arbeiten und Ringen Christi, nicht durch unser Ringen. Also kann diese Aussage nicht das bedeuten. Der Gesamtzusammenhang der Bibel und der Zusammenhang dieser Stelle Matthäus 10 lässt es nicht zu. Nun, was bedeutet denn diese Stelle? Wenn wir Matthäus 10 lesen, dann stellen wir fest, dass hier der Herr ganz besondere Anweisungen gibt für eine ganz besondere Situation. Damals handelte es sich um einen einmaligen Sendungsauftrag, den der Herr den 12 Aposteln gab, Und er sagte bei diesem Sendungsauftrag im Vers 5 und 6 von Matthäus 10, geht nicht auf einen Weg der Heiden oder Nationen, wie hier steht, geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ein ganz besonderer Auftrag, nicht zu allen Menschen zu gehen, nur zu den Israeliten. Und zu diesem besonderen Auftrag gehörte unter anderem auch, dass sie barfuß gehen mussten und kein Geld in der Tasche haben durften. Das zeigt, dass es eine ganz bestimmte, besondere Situation war. Und anknüpfend an diesen besonderen Auftrag, den hier die Zwölf vom Herrn für Israel empfingen, spricht dann der Herr über einen Auftrag, der nachher, später, in Zukunft einmal gültig sein wird, auch für den Bereich Israels. Die Worte in Matthäus 10 behandeln dann den Auftrag, den die gläubigen Juden in der Gerichtszeit haben werden, den Namen des Herrn zu verkündigen. In der Zeit, da die Gemeinde entrückt ist. Dass es sich um diese Zeit handelt, beweisen folgende Aussagen aus dieser Rede in Matthäus 10. Im Vers 23. Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere, denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende sein, bis der Sohn des Menschen gekommen sein wird. Das Kommen des Menschensohnes bedeutet das Kommen Jesu Christi auf die Erde. Er kommt auf die Erde, um sein Reich aufzurichten am Ende der Gerichtszeit. Das beendet also die Gerichtszeit. So ist das hier ein Auftrag, der gilt für die Zeit der Verfolgung in der letzten Zeit, in der Gerechtszeit, in der Trübsalszeit, bevor der Herr auf die Erde zurückkommt. Und in jener Zeit gilt, was im Vers 22 steht, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Jene, die durch die Gerechtszeit gehen, die müssen ausharren und warten, bis der Messias kommt. Und wer vorher sich vom Messias lossagt, oder wer vorher einfach sagt, ist mir zu viel, und sich dem Antichristen anschließt, der wird gerichtet. Das wird dann wirklich so sein. Die müssen harren und warten, bis der Herr kommt vom Himmel. Ausharren bis ans Ende. Bis ans Ende der Zeit der Erprobung für Israel, bis ans Ende der Zeit des alten Bundes für Israel, wenn endlich der Herr kommt und sie dann in den neuen Bund eingehen. Und diese Bedrängnis wird sehr groß sein. Das Buch Daniel spricht auch von dieser großen Bedrängnis, Daniel Kapitel 12. Daniel 12, Vers 1. Daniel Kapitel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Zeit der Drangsal, die größte Drangsal, die je war, auch in den Worten Jesu, in der Endzeitrede von Matthäus 24, kommt eine solche Formulierung, eine so große Drangsal, wie nie gewesen ist, noch sein wird. Und für jene Zeit gilt Daniel 12, Vers 12. Glückselig der, welcher harrt und 1335 Tage erreicht. In jener Zeit ist der glückselig, der diese ganze Drangsalszeit durchsteht. Und für jene gilt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet. Und weil das eine ganz besondere Zeit ist, hat der Herr auch Termine gegeben und Hinweise gegeben, dass jener harrende und wartende Überrest nicht verzweifelt, sondern dass sie an gewissen Zeichen und an Tagen errechnen können und wissen können, es kann nicht mehr lange dauern. Und es wird sogar so große Drangsal sein, dass der Herr die Tage verkürzt, um der Auserwählten willen, denn sonst würde kein Fleisch gerettet werden. So steht in Matthäus 24. In jener Zeit gilt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wir dürfen das also niemals übertragen auf die Errettung in der Gnadenzeit. Nun, das ist die prophetische Auslegung. Dieser Vers hat natürlich auch für uns Bedeutung, der in euch wirkt. Er kann dann in seiner Kraft wirken und uns herausholen und uns eins machen und uns zusammenführen, damit wir nach seinem Wohlgefallen dastehen und ein Licht sind in dieser Welt. Das sind die folgenden Verse. Also diese Errettung ist hier gemeint, niemals die ewige Errettung. Luther hat das noch unglücklicher übersetzt, da steht, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Feucht und Zittern. Nun, Luther hat das sicher nicht so verstanden, denn er war ja einer der schärfsten Verfechter der Rechtfertigung durch den Glauben. Und kaum einer hat in so kerniger Sprache wie er alle Werksgerechtigkeit abgelehnt. Aber manch einer kann das falsch verstehen. Wir können nicht schaffen, dass wir selig werden, aber wir können hier in diesem Sinn unsere Errettung bewirken, selbst bewirken durch Furcht und Zittern, wenn Missstände wie in Philippi aufgetreten sind. Dann eine weitere Stelle. Offenbarung, Kapitel 3. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5. Da steht, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dessen Name werde ich nicht auslöschen. Dann kann man rückwärts folgern und sagen, wer also nicht überwindet, dessen Name werde ich löschen. Ist auch der Fall. Die Überwinder in den 7-Cent-Schreiben sind grundsätzlich alle wahren Gläubigen. Alle Kinder Gottes. Wir sehen das an den Verheißungen an die Überwinder. Die Verheißungen an die Überwinder sind Verheißungen, die allen Kindern Gottes gelten. Allen. Und das lehren uns ja auch die Lehrbriefe. Denn wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Christus ist. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die wahren Gläubigen sind die Überwinder. Somit ist hier eine Verheißung an die Gläubigen, an die Kinder Gottes, dass ihr Name nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht wird. Die Schwierigkeit kommt da, wo man sich dann weiter fragt, ja, aber, dann können also solche, die eingetragen wurden, wieder gelöscht werden. Und dann wird ja weiter so gedacht, man wird ja immer dann ins Buch des Lebens eingetragen, wenn man zum Glauben kommt. Damals wurde ich eingetragen, das liest man manchmal sogar in Schriften und Traktaten, dass der Herr uns dann ins Buch des Lebens einschreibt, wo wir wiedergeboren werden. Nach dem, was wir gestern Abend hörten, sollte es uns doch klar sein, dass das nicht der Fall ist. Der Herr hat uns ja vor Grundlegung der Welt zuvor erkannt und schon damals unser ewiges Teil in Christo bestimmt, wurde nicht erst dann zum Leben berufen, und erst dann zum Leben erwählt und zur ewigen Herrlichkeit, als ihr Buße taten. Und das bedeutet ja das Einschreiben. Das dürfen wir uns nicht so vorstellen, als eine große Hand und eine Riesenfeder. Ist klar, das ist übertragener Sprachgebrauch. Einschreiben heißt einfach festgelegt, verzeichnet. Und wir sind ja in den Gedanken Gottes verzeichnet vor Grundlegung der Welt. Und kein Kind Gottes wird aus den Gedanken Gottes, aus den Ratschlüssen Gottes herausgestrichen. Das wird hier ja nochmals bestätigt. Hingegen werden alle die Menschen, und seien sie Mitglieder von christlichen Gemeinden, und solche sind gemeint in Sardes, ein jeder Mensch, der nicht in wahrem Glauben, Buß und Glauben zum Herrn Jesus kommt, der wird aus dem Buche des Lebens getilgt. Das heißt, dass er nicht zur ewigen Herrlichkeit gelangt, obwohl Gott das eigentlich für einen jeden Menschen gewollt hat. Grundsätzlich ist jeder Mensch von Gott her zum Leben bestimmt. Jeder. Gott hat keinen Menschen zum Tod bestimmt. Niemand. Der Tod, dass der Tod in die Welt kommen sollte, war niemals die Absicht Gottes mit dem Menschen. Nie. Der Mensch wurde zum Leben geschaffen. Dass der Mensch aber sein Teil am Leben verliert und darum aus dem Buche des Lebens gestrichen wird, liegt an seiner Schuld, an seiner Sünde und an seinem Unglauben. Da nützt es einem auch nicht, dass man zu einer christlichen Gemeinschaft gehört. Da kann man eingetragen sein in ein von Menschen gemachtes Register. In der Mitgliederkartei kann man eingeschrieben sein, aber das bewahrt nicht davor, getilgt zu werden aus dem Buche des Lebens. Noch zwei Stellen aus den Psalmen, die uns zeigen, dass die Menschen alle zum Leben eingeschrieben sind. Psalm 69, Vers 28. Das ist ein Psalm, wo Gericht über die Ungläubigen erbeten wird. Psalm 69, Vers 28. Lass sie ausgelöscht werden aus dem Buche des Lebens und nicht eingeschrieben mit den Gerechten. Also, Gottlose müssen ausgelöscht werden aus dem Buch. Auch Psalm 9, Vers 5, Psalm 9, Vers 5 oder 6 nach anderer Verseinteilung.
Du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen vertilgt, ihren Namen hast du ausgelöscht für immer und ewig. Das Getilgtwerden aus dem Buche des Lebens heißt also nicht solche, die bei der Wiedergeburt eingeschrieben wurden, dass die dann nachher bei ungebührlichem Verhalten wieder getilgt wurden. Die Gläubigen werden nicht getilgt, die Ungläubigen werden getilgt. Offenbarung 3, Vers 5 war das. Dann als nächste Stelle Johannes Kapitel 15. Johannes Kapitel 15. Die Verse 1 bis 6. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg, und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Der erste Vers sagt, ich bin der wahre Weinstock. Warum der wahre Weinstock? Warum nicht einfach der Weinstock? Das soll uns zunächst einmal nachdenklich machen. Wenn hier der Herr sagt, ich bin der wahre Weinstock, dann gibt es doch auch einen anderen Weinstock. Er setzt sich ab vom anderen Weinstock. Im Gegensatz zum anderen Weinstock ist er der wahre. Und tatsächlich haben wir in der Bibel einen anderen Weinstock. Das ist Israel. Israel ist der Weinstock. Allerdings der Weinstock, der keine Frucht brachte. Und hier spricht der Herr davon, dass er der wahre Weinstock ist und dass es nur eine Möglichkeit gibt, für Gott Frucht zu bringen. Nicht auf dem Prinzip, nach dem Prinzip des Gesetzes, wie Israel, das bringt nur Fluch, Zorn, Feuer, sondern dadurch, dass man zu ihm kommt, zum Sohn Gottes, und mit ihm eins gemacht wird. Und wer das nicht tut, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das sind Bilder, die wiederholt vorkommen, bezüglich Israels und des Handelns Gottes an Israel. Wir schlagen dazu auf Psalm 80. Vers 8. Psalm 80, Vers 8. Einen Weinstock zogest du aus Ägypten, vertriebest Nationen und pflanztest ihn, Israel. Noch eine Stelle, Jesaja 5. Jesaja 5, Vers 7. Jesaja 5, Vers 7. Denn der Weinberg Jahwes der Heerscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzungen seines Ergötzens. Und er wartet auf Recht und siehe da Blutvergießen, auf Gerechtigkeit und siehe da Wehgeschrei. Jener Weinstock brachte nicht, was er hätte bringen sollen. Noch Jeremia Kapitel 2. Jeremia Kapitel 2, Vers 21. Da spricht der Herr auch von Israel, von Juda. Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks? Israel, der Weinstock, hat nicht die Frucht gebracht, die er hätte bringen sollen. Und darum sagt der Herr, ich bin der wahre Weinstock, weil der Herr die Frucht gebracht hat, die er hätte bringen sollen. Der Herr nimmt doch, das ist ganz allgemein so, überall den Platz des Menschen da ein, wo der Mensch versagt hat, in allem. Israel hatte unter dem Gesetz versagt, darum kommt der Herr Jesus, geboren von einem Weibe, unter Gesetz getan. Und hat all das, was das Gesetz forderte, erfüllt. Israel war laut 2. Mose 4 berufen als Sohn. Lass meinen Sohn ziehen, hieß es in 2. Mose 4. Israel hat als Sohn versagt, darum kommt der Herr und er als Sohn. Versagt nicht. Der Mensch hatte versagt als Ganzes, auf ganzer Linie. Darum kommt der Herr als Menschensohn und bringt Gott all das, was der Mensch ihm hätte bringen sollen und nie brachte. Und so auch der Weinstock. Der Weinstock Israel hätte für Gott Frucht bringen sollen, brachte die Frucht nicht. Und darum sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Und Johannes 15 will uns sagen, welches die einzige Möglichkeit ist, Frucht zu bringen. Die einzige Möglichkeit, Frucht zu bringen, ist die, an Christus, am wahren Weinstock zu hangen, mit ihm eins gemacht zu sein. Und davon haben wir ja gestern Abend und heute Nachmittag genügend gehört, wie wir eins gemacht worden sind mit Christus. Und darum bringen auch solche, die in Christus hineinversetzt sind, Frucht. Darum heißt es ja im Vers 3, ihr seid schon rein. Ihr seid rein, das sagt er zu den Jüngern, die hatten ihn aufgenommen. Aber er spricht hier auch vom Schicksal derer, die als Weinstock keine Frucht bringen. Die kommen unter Gerecht und ins Feuer. Das steht auch in Psalm 80. Wir schlagen nochmal den Psalm 80 auf. Wir lasen den Vers 8. Einen Weinstock zogest du aus Ägypten, vertriebest Nationen und pflanztest ihn. Dann heißt es im Vers 15 oder 14 schon, Gott der Heerscharen, kehre doch wieder, schaue vom Himmel und sieh und suche heim diesen Weinstock und den Setzling, den deine Rechte gepflanzt und das Reis, das du dir gestärkt hattest. Es ist mit Feuer verbrannt, es ist abgeschnitten. Die gleichen Worte wie in Johannes 15. Israel kam unter Gericht, weil es die erwartete Frucht nicht brachte. Wir können dazu auch Matthäus 3 aufschlagen. Matthäus 3, Vers 10. Matthäus 3, Vers 10. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt nur eine Möglichkeit, Frucht zu bringen. Das ist, wenn wir zum Herrn Jesus kommen, an ihn glauben und mit ihm eins gemacht werden. Das taten ja die Juden eben nicht. Und darum kündigt der Herr auch an, was mit ihnen geschehen würde. Weil sie nicht zum Herrn kamen, brachten sie keine Frucht, darum kamen sie ins Feuer. Das hat sich ja an Juda mit schauriger Wörtlichkeit erfüllt. 40 Jahre nach der Kreuzigung Jesu, 40 Jahre nachdem sie ihren Messias verworfen hatten, sich also weigerten, mit ihm eins gemacht zu werden, wurde ihre Stadt verbrannt, ihr Heiligtum, kam ins Feuer, sie wurden abgeschnitten, aus dem Land geworfen, kamen unter Schwert der Römer, ganz wörtlich. Das ist einmal die Beziehung, Israel Weinstock, der Herr der wahre Weinstock. Im Übrigen geht es in diesem Kapitel Johannes 15 ja nicht um die Frage der Errettung, sondern um die Frage des Fruchtbringens. Das ist ja eine ganz andere Sache. Und hier wird auch uns etwas gesagt, auch dem Christen, es ist ja ein Jünger geredet, wie wir Frucht bringen können. Und wir können nur dadurch Frucht bringen, dass wir in steter Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Es geht also bei diesem Gleichnis nicht um die Frage der Errettung oder des Errettetbleibens, sondern um die Frage des Fruchtbringens. Der wahre Weinstock, der Herr Jesus. Das Bleiben in ihm, das in ihm gefunden werden. Nun, das deutsche Wort bleiben bedeutet ja so viel wie, dass man schon irgendwo ist und nachher auch dort bleiben soll. Eigentlich müsste man es etwas neutraler übersetzen und einfach sagen, wer nicht in mir gefunden wird, wer sich nicht in mir aufhält. Weil man an diesem Wort bleiben manchmal klebt und stolpert und sagt, wenn es heißt, wer nicht in mir bleibt, wird abgeschnitten. Aha, bleiben. Die sind also schon in Christo, aber sie bleiben nicht in ihm. Da kann man auf diese falsche Vorstellung kommen, dass ein Kind Gottes aus Christo herausgerissen werden könnte. Es geht hier nicht um die Frage. Es geht um das Fruchtbringen. Aber was die Juden betrifft, die den falschen Weinstock bilden und an dem noch hingen und sich von dem nicht trennen wollten, die wurden nicht in Christo gefunden. Die waren gar nicht in ihm. Die hielten sich nicht in ihm auf. Die ließen sich nicht durch Glauben mit ihm eins machen. Und darum kam dieses Gericht, abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Dann eine weitere Stelle, Matthäus 25, Matthäus Kapitel 25, das ist ein Gleichnis. Auch was Gleichnisse betrifft, ist das ja allgemein bekannt, dass wir, nicht aufgrund von Gleichnissen Lehre aufbauen, sondern umgekehrt aufgrund der Lehre Gleichnisse interpretieren. Und das wird ja oft auch vergessen. Wir dürfen also niemals aufgrund eines Gleichnisses eine Lehre herleiten und sagen, das ist biblische Lehre, weil dieses Gleichnis es sagt, sondern umgekehrt, die biblische Lehre zeigt uns, was die Gleichnisse bedeuten. Das einmal vorausgeschickt. Dann das Gleichnis selbst. Matthäus 25, Vers 1. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein. 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. Das Matthäus-Evangelium hat 10 Himmelreichsgleichnisse. 10. Und das hier ist das 10. Das kann man sich auch gut merken. Das 10. Gleichnis, 10 Jungfrauen. Die Gleichnisse haben zum Thema das Reich der Himmel oder wie es in den anderen Evangelien heißt, das Reich Gottes. Das Wort Reich der Himmel kann leicht falsch verstanden werden. Besonders wenn steht Himmelreich. Dann denkt man gerne an den Himmel, an die himmlische Herrlichkeit. Die himmlische Herrlichkeit kann aber gar nicht gemeint sein. Das ist gar nicht denkbar, weil in diesen 10 Himmelreichsgleichnissen verschiedentlich Sünde, Unversöhnlichkeit, Vermischung, Unreinheit, Unglaube und solche Dinge vorkommen. Und in der himmlischen Herrlichkeit gibt es all das nicht. Das Reich der Himmel in den Himmelreichsgleichnissen bedeutet die Zeit, da der Herr Jesus nicht selber, nicht persönlich auf der Erde ist und seine Lehre, sein Wort, seine Botschaft den Menschen anvertraut hat. Der Herr kam, der König dieses Reiches, und er hätte dieses Reich aufgerichtet, hätte man ihn angenommen, er wurde aber verworfen, darum kehrte der König zurück, und er hat dann das Reich der Verwaltung von eingesetzten Verwaltern überlassen. Das waren zunächst nur die Apostel, und die Apostel haben das Reich noch treu verwaltet. Aber zu Verwaltern wurden im Lauf der Jahrhunderte einfach solche, die irgendwie jene Botschaft annahmen, sich diese Botschaft aneigneten und dann für diese Botschaft und auch für all jene, die diese Botschaft annahmen, auftraten und einstanden. Wir können dann einfach sagen, die Kirche, die große Kirche, die Masse, die Menge aller Christen, die Christenheit. Die Christenheit ist die Verwalterin des Reiches Gottes, die Verwalterin der Botschaft Christi. Niemand verwaltet diese Botschaft als nur die Christen. Natürlich mit verschiedener Treue. Und darum sind die Himmelreichsgleichnisse so voll von Beispielen, von Vermischung, dass im Reich der Himmel Weizen und Unkraut drin ist, Gläubige und Ungläubige vermischt, wahre Christen und Namenschristen, böse Fische und gute Fische, solche, die versöhnlich sind und andere, die unversöhnlich sind, solche, die warten, bis der Herr kommt und treue Verwalter sind, aber auch untreue Verwalter. Das ist also das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist der Verantwortung von Menschen übergeben und darum ist auch ein Grundthema der Himmelreichsgleichnisse Verantwortlichkeit. Was haben die Menschen mit ihrer Verantwortung? Und in diesem Gleichnis haben wir 10 Jungfrauen, deren Verantwortlichkeit es ist, bereit zu sein, wenn der König wiederkommt. Darum geht es. Das letzte Gleichnis, das passt ja zu diesem ganzen Gedankenkreis. Das letzte Gleichnis führt den Gedanken dahin, wo der König wiederkommt. Und es schließt sich dann an dieses Gleichnis, an dieses Himmelreichsgleichnis, noch ein Gleichnis an, das nicht Himmelreichsgleichnis heißt. Das heißt dann einfach Gleichnis, wo es dann darum geht, wie der König die einzelnen Verwalter belohnt oder bestraft. Verantwortlichkeit im Blick auf das Wiederkommen des Königs. 10 Jungfrauen. Das 10. Gleichnis. 10 Jungfrauen, 10, die Zahl der Verantwortung, Verantwortlichkeit. Die 10 sind äußerlich gleich. Äußerlich gleich, Jungfrauen, wenn man in Israel sagte Jungfrau, dann dachte man auch an jemand, der oder jemand, die besonders gekleidet ist. Eine Jungfrau kannte man an Kleidern. Im alten Israel. Äußerlich wie Jungfrauen gekleidet, alle gleich und alle haben eine Lampe. Sie haben also alle das gleiche Äußere und das gleiche Bekenntnis. Kleider und Lampe, beides ein Hinweis auf das Bekenntnis, auf das Zeugnis, das, was man nach außen hin zeigt. Und so findet sich ja in der Christenheit, ja, da finden sich Millionen und Millionen von Menschen, die alle das gleiche Bekenntnis haben. Ich weiß nicht, wie es bei jedem Einzelnen hier aussieht. Auf alle Fälle, als ich noch in den Konfirmandenunterricht ging, da musste ich auch einmal sein Glaubensbekenntnis lernen. Und alles, was in diesem Glaubensbekenntnis steht, hat man gesagt, ich glaube an. Und ich denke, so viel ich mich noch erinnern kann, das Glaubensbekenntnis ist durchaus in Ordnung. Was in diesem Glaubensbekenntnis vorkommt, oder sicher zum allergrößten Teil in Ordnung. Ein sauberes christliches Bekenntnis. Aber nicht alle, die ein Bekenntnis haben, die also der äußeren Form nach Christen sind, Jungfrauen sind, nicht alle sind auch Kinder Gottes, bei weitem nicht alle. Nicht alle sind wiedergeboren durch Wasser und Geist. Es gibt in der Christenheit genau 2 Arten von Christen. Es gibt wahre Christen und es gibt bekennende Christen. Es gibt wahre Kinder Gottes und solche, die bloß bekennen, Christen zu sein, aber keine sind. Ein Bekenntnis haben beide, ein Bekenntnis legen beide. Die Gleichnisse haben zum Thema das Reich der Himmel oder wie es in den anderen Evangelien heißt, das Reich Gottes. Das Wort Reich der Himmel kann leicht falsch verstanden werden. Besonders wenn steht Himmelreich, dann denkt man gerne an den Himmel, an die himmlische Herrlichkeit. Die himmlische Herrlichkeit kann aber gar nicht gemeint sein. Das ist gar nicht denkbar, weil in diesen 10 Himmelreichsgleichnissen verschiedentlich Sünde, Unversöhnlichkeit, Vermischung, Unreinheit, Unglaube und solche Dinge vorkommen. Und in der himmlischen Herrlichkeit gibt es all das nicht. Das Reich der Himmel in den Himmelreichsgleichnissen bedeutet die Zeit, da der Herr Jesus nicht selber, nicht persönlich auf der Erde ist, und seine Lehre, sein Wort, seine Botschaft den Menschen anvertraut hat. Der Herr kam, der König dieses Reiches, und er hätte dieses Reich aufgerichtet, hätte man ihn angenommen. Er wurde aber verworfen, darum kehrte der König zurück und er hat dann das Reich der Verwaltung von eingesetzten Verwaltern überlassen. Das waren zunächst nur die Apostel und die Apostel haben das Reich noch treu verwaltet. Aber zu Verwaltern wurden im Lauf der Jahrhunderte einfach solche, die irgendwie jene Botschaft annahmen, sich diese Botschaft aneigneten und dann für diese Botschaft und auch für all jene, die diese Botschaft annahmen, auftraten und einstanden. Wir können dann einfach sagen, die Kirche, die große Kirche, die Masse, die Menge aller Christen, die Christenheit. Die Christenheit ist die Verwalterin des Reiches Gottes, die Verwalterin der Botschaft Christi. Niemand verwaltet diese Botschaft als nur die Christen. Natürlich mit verschiedener Treue. Und darum sind die Himmelreichsgleichnisse so voll von Beispielen von Vermischung, dass im Reich der Himmel Weizen und Unkraut drin ist, Gläubige und Ungläubige vermischt. Wahre Christen und Namenschristen. Böse Fische und gute Fische. Solche, die versöhnlich sind und andere, die unversöhnlich sind. Solche, die warten, bis der Herr kommt und treue Verwalter sind, aber auch untreue Verwalter. Das ist also das Reich der Himmel. Das Reich der Himmel ist der Verantwortung von Menschen übergeben und darum ist auch ein Grundthema der Himmelreichsgleichnisse Verantwortlichkeit. Zahl 10 ist die Zahl der menschlichen Verantwortung. Und in diesem Gleichnis haben wir 10 Jungfrauen, deren Verantwortlichkeit es ist, bereit zu sein, wenn der König wiederkommt. Darum geht es. Das letzte Gleichnis, das passt ja zu diesem ganzen Gedankenkreis. Das letzte Gleichnis führt den Gedanken dahin, wo der König wieder kommt. Und es schließt sich dann an dieses Gleichnis, an dieses Himmelreichsgleichnis, noch ein Gleichnis an, das nicht Himmelreichsgleichnis heißt. Das heißt dann einfach Gleichnis, wo es dann darum geht, wie der König die einzelnen Verwalter belohnt oder bestraft. Verantwortlichkeit im Blick auf das Wiederkommen des Königs. 10 Jungfrauen. Das 10. Gleichnis, 10 Jungfrauen, 10 die Zahl der Verantwortung, Verantwortlichkeit. Die 10 sind äußerlich gleich. Äußerlich gleich Jungfrauen, wenn man in Israel sagte Jungfrau, dann dachte man auch an jemand, der oder jemand, die besonders gekleidet ist. Eine Jungfrau kannte man an Kleidern im alten Israel. Äußerlich wie Jungfrauen gekleidet, alle gleich und alle haben eine Lampe. Sie haben also alle das gleiche Äußere und das gleiche Bekenntnis. Kleider und Lampe, beides ein Hinweis auf das Bekenntnis, auf das Zeugnis, das, was man nach außen hin zeigt. Und so findet sich ja in der Christenheit, ja, da finden sich Millionen und Millionen von Menschen, die alle das gleiche Bekenntnis haben. Ich weiß nicht, wie es bei jedem Einzelnen hier aussieht, auf alle Fälle, als ich noch in den Konfirmandenunterricht ging, da musste ich auch einmal so ein Glaubensbekenntnis lernen. Und alles, was in diesem Glaubensbekenntnis steht, hat man gesagt, ich glaube an. Und ich denke, so viel ich mich noch erinnern kann, das Glaubensbekenntnis ist durchaus in Ordnung.
was in diesem Glaubensbekenntnis vorkommt, oder sicher zum allergrößten Teil in Ordnung. Ein sauberes christliches Bekenntnis.
Aber nicht alle, die ein Bekenntnis haben, die also der äußeren Form nach Christen sind, Jungfrauen sind, nicht alle sind auch Kinder Gottes. Bei weitem nicht alle. Nicht alle sind wiedergeboren durch Wasser und Geist. Es gibt in der Christenheit genau zwei Arten von Christen. Es gibt wahre Christen und es gibt bekennende Christen. Es gibt wahre Kinder Gottes und solche, die bloß bekennen, Christen zu sein, aber keine sind. Ein Bekenntnis haben beide, ein Bekenntnis legen beide ab, aber nur ein Teil hat auch das Leben, das zu diesem Bekenntnis gehört, das neue Leben, das Leben aus Gott, Wiedergeburt aus Wasser und Geist, und die anderen haben das nicht. Und von diesen zwei Arten spricht dieses Gleichnis. Vers 2, 5 von ihnen waren klug, 5 töricht. So genau zwei Sorten. Und dann wird uns gesagt, worin die Klugheit der Klugen besteht, worin die Torheit der Törichten besteht. Und das ist ganz einfach. Die Torheit der Törichten besteht darin, die Form der Gottseligkeit zu haben, ihre Kraft aber zu verleugnen. Darum steht hier, die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl. Lampen, die Form der Gottseligkeit, kein Öl, ihre Kraft verleugnen sie. Öl, ein Bild auf den Heiligen Geist. Der Geist Gottes, der in den wahren Gläubigen wohnt. Und zwar ewig wohnt, wie wir gestern hörten. Die Klugheit der Klugen im Vers 4 besteht darin, dass sie die Form der Gottseligkeit haben, aber auch dessen Kraft. Ein Äußeres, eine Form ist nicht wertlos. Es ist wertvoll, wenn es auch der inneren Substanz entspricht. Und das war bei den Klugen der Fall. Die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen. Die haben Öl in den Gefäßen zu ihren Lampen. Nun, wie das mit den Lampen ist, wie mit den Gefäßen, das weiß ich auch nicht. Und da ist ziemlich viel auch spekuliert und nachgedacht und erklärt worden. Also die Törichten, die hätten in den Lampen Öl, aber in den Gefäßen kein Öl. Und die Klugen, die hätten in den Lampen auch kein Öl, aber in den Gefäßen Öl. Ich weiß nicht, ob so ist. Nun, was hier steht, ist, die Törichten sind darum töricht, weil sie Lampen haben, aber kein Öl. Das ist wirklich oberaus töricht, überaus töricht. Die Klugen sind darum klug, weil sie Lampen haben und Öl. Und das ist klug. Zu einer Lampe gehört immer Öl. Ich weiß nicht, ob wir Archäologie und weiß nicht was alles kennen müssen, um die Bibel zu verstehen. Und ich denke, dass doch die Worte des Herrn hier, wie sie da stehen, uns deutlich auf den Unterschied dieser zwei Gruppen hinweist. Mit Öl, ohne Öl. Leben aus Gott, kein Leben aus Gott. Das ist der springende Punkt, die Entscheidungsfrage. Daran liegt alles. Nun, es bekennen alle 10 Jungfrauen, dass sie auf den Herrn warten. Es heißt ja, 10 Jungfrauen, die ausgehen dem Bräutigam entgegen. Das heißt, wir warten auf den kommenden Herrn. Und jedes Glaubensbekenntnis sagt das ja, dass wir glauben an den Sohn Gottes, der wiederkommt, um zu richten Tote und Lebendige. Also glauben tun's alle dem Bekenntnis nach. Protestanten, Katholiken, alle. Und dann gibt's solche, die beweisen, dass sie das glauben, dadurch, dass sie sich darauf auch vorbereiten. Nun, wie bereiten wir uns auf das Kommen des Herrn vor, wenn wir wirklich glauben, dass er kommt?
Dadurch, dass wir das ganz ernst nehmen, dann wird uns doch klar, wenn er kommt, der Herr, ja, dann werde ich ja offenbar als ein Schuldner, als ein Lügner, als ein Heuchler, als ein Schwätzer. Da wird ja alles offenbar. Gestohlen, so viele Dinge. Da werde ich offenbar als ein Sünder. Und mein Gewissen wird doch davon berührt. Wenn ich wirklich glaube, dass der Herr kommt, und dann werde ich nur eins tun, mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Meine Sünden bekennen, Vergebung und ewiges Leben empfangen. Der Heilige Geist wohnt in mir. Und dann bin ich bereit. Das sind die Klugen. Die sind bereit auf sein Kommen. Die Törichten, die sagen vielleicht jeden Sonntag, dass sie das glauben, dass der Herr kommt. Aber denken nie daran, dass es auch wirklich stimmt. Ihr Herz, ihr Gewissen wird nie davon berührt. Tun nur so, als ob. Spielen nur Theater die ganze Zeit. Kommen nie mit ihren Sünden ans Licht. Bekennen nie ihre Schuld vor Gott. Erlangen nie Vergebung, kommen nie zur Wiedergeburt. Aber äußerlich haben sie immer dazugehört. Wie tragisch, wie entsetzlich. Und das gibt dann ein böses Verwachen. Dieses Gleichnis zeigt uns, dass es dann ein zu spät gibt. Nämlich dann, wenn der Herr kommt, dann wird auch den Törichten schlagartig klar, wie töricht sie waren. Wir haben keine Öl. Das wird ihnen schlagartig klar. Aber dann ist es zu spät. Und dass die Törichten es nie gelernt hatten, den Herrn ernst zu nehmen, zeigt auch die Reaktion hier im Gleichnis beim Kommen des Bräutigams. Da steht im Vers 6, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebet uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nicht also, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kaufe für euch selbst. Hier im Gleichnis wird gesagt, dass sie Öl bei den Händlern kaufen sollen. Nun, das müssen wir natürlich übertragen. Denn man kann natürlich den Heiligen Geist nicht kaufen. Das ist uns ganz klar. So wie man Öl beim Händler bekommt, gilt es, das Leben dort in Empfang zu nehmen, wo man es allein bekommen kann. Bei Gott. Die Klugen hatten Öl beim Händler geholt, das heißt, die Gläubigen empfangen das ewige Leben bei dem, der es hat, bei Gott. Die Törichten, die wissen nicht, dass man das Öl beim Händler kauft. Die sind so töricht. Die meinen, man könne das Öl auch anderswo her haben. Das ist genauso wie Menschen, die denken, sie können Erlösung und Vergebung und ewiges Leben von anderen Menschen bekommen. Und darum wenden sie sich in ihrer Not an Menschen. Das zeigt, dass sie es nie, ihr ganzes Leben lang, nie gelernt haben, den Herrn ernst zu nehmen. Ihm zu glauben, ihn zu suchen, zu ihm zu beten, haben das nie gelernt. Darum wenden sie sich an Menschen, an die falsche Adresse und es ist klar, sie sind ausgeschlossen. Sie gehen nie ein zur Hochzeit, sind ausgeschlossen. Die Klugen, die hatten das Öl dort gekauft, wo es das Öl zu kaufen gibt. Nämlich gratis gekauft. Das steht in Jesaja 55. Das ist etwas, das es nur beim lebendigen Gott gibt. Gratis kaufen. Es gibt sonst nirgends. Es gibt Verschenken, es gibt allerlei, aber gratis kaufen, das gibt es nur beim lebendigen Gott.
Jesaja 55, Vers 1. He, ihr Durstigen, alle kommet zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommet, kaufet und esset. Ausgerechnet, die kein Geld haben, sollen kaufen und essen. Ja, kommet, kaufet ohne Geld, ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Warum wäget ihr Geld da für das, was nicht Brot ist, euren Erwerb für das, was nicht sättigt? Höret auf mich, esset das Gute und eure Seele labe sich an fettem Öl. Kaufen heißt doch ganz einfach, dass man unter abgemachten Bedingungen tauscht. Das ist ja das, was wir machen. Die Bedingungen zu diesem Kauf sind von Gott festgelegt, was wir bringen müssen und was er uns dafür gibt. Wir bringen ihm unsere Schuld, unsere Sünden, unser trotziges Wesen, unser Bekenntnis bringen wir ihm und dafür gibt er uns von all seinem Guten. Und wer das getan hat, ist klug. Und der darf auch bekennen und bezeugen, ich glaube an einen wiederkommenden Herrn. Der ist klug. Der soll das auch bekennen. Und der darf sich auch freuen auf das Kommen des Herrn, auch wenn er, leider passiert das, mal schläfrig wird. Hier im Gleichnis schlafen sie alle ein, auch die Klugen, das ist traurig. Auch die Klugen können einschlafen. Und hier sind sogar alle eingeschlafen. Also so sind auch wir gemeint, auch du und ich. Wir können auch mal schläfrig werden, aber wenn wir dort das Leben geholt haben, wo es gibt, dann sind wir klug. So geht es in diesem Gleichnis um bloße Bekenner und um wahre Gläubige. Bloße Bekenner sind die Törichten, die wahren Gläubigen sind die Klugen. Es geht niemals um eine Unterscheidung innerhalb der Gläubigen, um geistliche und ungeistliche Gläubige. Oder um supergeistliche und weniger geistliche Gläubige. Das wird manchmal so gesagt. Aber um diese Unterscheidung geht es auf keinen Fall, wie deutlich wird aus diesen Bildern, wie auch deutlich wird an der Tatsache, dass sie alle schliefen. Wenn es darum ginge, zu unterscheiden zwischen klugen und unklugen Gläubigen, müssten wir doch immerhin sagen, die klugen Gläubigen, die schlafen nicht. Also ein Gläubiger, ein Kind Gottes, in dem der Heilige Geist wohnt, der schläft, von dem sagt man nicht, der ist klug. Von dem sagt man, ist zwar ein Kind Gottes, ist ein Heiliger, ein Geliebter, ein Erbe der ewigen Herrlichkeit, aber dass er schläft, ist nicht klug, ist schamwürdig. Aber im Vergleich zu den bloßen Bekennern ist jedes Kind Gottes klug, auch wenn er leider mal schläft. Vielleicht noch ein Wort hier zu Gefäß. Warum steht denn überhaupt die kluge Namen Öl in den Gefäßen mit sich? Ich denke, dass der Herr mit dem Wort Gefäß etwas sagen will. Aber nicht, dass wir jetzt Bibellexikon und Archäologie und ich weiß nicht was befragen, sondern die Bibel befragen. Was bedeutet denn Gefäß? Das Wort Gefäß kommt sehr häufig vor in der Bedeutung menschlicher Leib. Im Neuen Testament haben wir das wiederholt. Das Wort Gefäß steht für den menschlichen Leib, teilweise auch einfach für den Menschen als Ganzer. Wir schlagen dazu einige Stellen auf. Einmal Römer 9. Vers 21. Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Der Töpfer ist Gott, die Gefäße sind die Menschen. Dann 2. Korinther 4, Vers 7, 2. Korinther 4, Vers 7, da sagt Paulus, wir haben aber diesen Schatz, Christus, in irdenen Gefäßen. Das ist wie das Öl in den Gefäßen. Gefäß. Dann noch eine Stelle aus dem 2. Timotheusbrief. Das sind nicht einmal alle, das ist nur eine Auswahl. 2. Timotheus 2, Vers 20. Da geht es auch um Menschen. 20 und 21. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn. Auch hier der Mensch verglichen mit dem Gefäß. 2. Korinther 4, der menschliche Leib, das schwache, irdene Gefäß. Noch eine Stelle, 1. Petrus 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer gleicherweise wohnet bei ihnen, das heißt bei den Frauen, nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen Gefäß. Wenn nun steht, dass die Klugen Öl mitnahmen in den Gefäßen, ist das doch ein direkter Hinweis, eine direkte gedankliche Verbindung zum Heiligen Geist, der in diesen schwachen, irdenen Gefäßen wohnt. Und ich zweifle nicht daran, dass das der Grund ist, warum hier das Wort Gefäß vorkommt. In den einen wohnt der Heilige Geist, in den anderen nicht. Und dann zum Löschen der Lampen. Das Löschen der Lampen ist ein bekanntes Bild für Gericht im Alten Testament. Und auch das will der Herr uns in Erinnerung rufen. Die Bilder in der Bibel werden ja gedeutet durch andere Verwendungen dieser Wörter in der Bibel, nicht durch Fantasie. Und das Erlöschen der Lampen ist das typische Kennzeichen für das Untergehen des Gottlosen. Dazu einige Stellen aus dem Alten Testament. Einmal Hiob, Kapitel 18, Verse 5 und 6. Hiob, Kapitel 18, Verse 5 und 6. Doch das Licht der Gesetzlosen wird erlöschen und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Das Licht wird finster in seinem Zelte und seine Lampe erlischt über ihm. Dann Sprüche 13, Vers 9. Sprüche 13, Vers 9. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gesetzlosen erlischt. Auch hier Gesetzlose, nicht die Leuchte der Heiligen, der Gesetzlosen. Dann noch Sprüche 24, Vers 20. Sprüche 24, 20, denn für den Bösen wird keine Zukunft sein, die Leuchte der Gesetzlosen wird erlöschen. Das ist das Schicksal der törichten Jungfrauen, das Erlöschen der Lampen. Der bibelkundige Jude, wenn er dieses Gleichnis hörte, für ihn war das sofort das Bild, das sich einstellte. Der Gesetzlose, dessen Lampe erlöscht. Er geht unter in der Finsternis. Das ist das Teil der Törichten, der Ungläubigen. Möchte der Herr uns davor bewahren, dass wir nicht sagen, der Herr kommt schon, ja, ja, wird schon stimmen. Oder dass wir ein christliches Bekenntnis haben. Aber den Herrn nie ernst genommen haben, ihn nicht in unser Leben aufgenommen haben. Möchte der Herr aber auch uns, die wir den Herrn aufgenommen haben, Gnade geben, dass wir nicht schlafen, das muss nämlich auch nicht sein. Auch wenn wir kluge sind, brauchen wir nicht zu schlafen. Sondern wir wollen wachen und uns freuen auf den Tag seines Kommens. Amen.